Apostelgeschichte 2, 37 bis Ende, was bedeutet? 47. Der Geist ist für alle Gläubigen. Als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel, was sollen wir tun, Brüder? Petrus sagte zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeigerufen hat. Und auf vielerlei Weise beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde zugeführt, die Gemeinschaft der Gläubigen. Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten.
Dankeschön. Wir gehen einen Schritt weiter in der Apostelgeschichte. Mein Johannes hat es ja gerade vorgelesen, den Text, damit wir es im Überblick haben. Und ich möchte jetzt Schritt für Schritt mit euch den Text anschauen, weil ich überzeugt bin, dass der Herr uns dadurch viel lehren will, ermutigen will, vielleicht auch korrigieren will, je nachdem, was der Herr in dein Herz hineinlegt. Das weiß ich gar nicht. Aber ich freue mich, dass ich das Wort Gottes verkündigen darf. Es ist eine Verantwortung, aber es ist auch ein Vorrecht. Und das Thema heute ist, wir fragen ja manchmal, was ist denn die Vision? Aber die Vision Jesu ist eigentlich Gemeinde selber. Die Vision, die Jesus hat, ist Gemeinde zu leben, Gemeinde zu bauen. Das ist seine Vision. Und in welcher Qualität jeder Einzelne das macht, das ist unsere Verantwortung, wie wir mit dem Geist Gottes gehen. Die Vision Jesu, seine Gemeinde bauen. Und wir sehen jetzt, wie die erste Gemeinde überhaupt entstanden ist. Und wir können, denke ich, viel auf uns übertragen. Ab Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Wir hatten zuvor gelesen, die letzten Male, der Heilige Geist kam erstmals auf die erste Jüngerschar, ungefähr 120 waren versammelt und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen an, alle das Wort zu verkündigen und dann irgendwann hat Petrus und die Apostel sozusagen von vorne das Wort ergriffen und haben den Menschen, die hier zusammengelaufen waren, erklärt, was jetzt gerade geschieht. Und das Wirken des Heiligen Geistes, und das ist bei uns genauso, das ist das Entscheidende. Der Heilige Geist hat das Wort des Petrus in die Herzen hineingelegt und wie der Einzelne dann darauf reagiert, ob er dann irgendwann fragt, ja, was soll ich denn jetzt tun? Jetzt habe ich das gehört, dass Jesus der Herr ist, der Messias, ja. Wir haben ihn gekreuzigt, das stimmt. Ich bin schuldig, mitschuldig. Was sollen wir jetzt tun? Diese Frage, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass wir irgendwann zur Erkenntnis unserer Sünden kommen. Vielleicht nicht alle auf dem ersten Schlag, ja, das würden die meisten von uns nicht verkraften, weil wenn wir als Erwachsener umkehren zu Jesus erstmals, uns bekehren dürfen, haben wir meistens schon so viel angesammelt an Sünden, dass wir es nicht verkraften würden, wenn wir alle auf einmal erkennen würden. Also da bin ich fest überzeugt, weil ich selber mich mit 18 Jahren bekehren durfte und da war schon genug da, dass ich nicht alles auf einmal verkraftet hätte. Aber eine Sache meistens zeigt einem Gott und damit fängt er an und wir müssen antworten. Aber dass wir überhaupt antworten können, ist schon ein Gnadenwerk des Heiligen Geistes. Dass wir uns bekehren dürfen, ist schon ein Werk der Gnade. Und trotzdem sind wir voll beteiligt. Und wenn wir das Wort Gottes hören, ist es immer so, dass wir irgendwann antworten müssen. Denn das Wort Gottes leitet uns an, Gott leitet uns, wie wir mit ihm leben können. Es ist eine logische Reaktion, dass wir fragen, ja, was sollen wir jetzt tun? Vielleicht geht es dir nach der Predigt genauso. Und das ist normal. Wir bekommen durch das Wort Gottes Anleitung. Deswegen hat Gott das Wort über die Jahrtausende geoffenbart. Diese Männer und Frauen, die hier das Wort gehört haben in Jerusalem, es waren ja sicher weit über 3000 Leute, die da zusammengeströmt sind, die haben plötzlich aus den Worten des Petrus verstanden, wir haben einen ganz krassen Fehler gemacht. Den wir erwartet haben, den die Propheten seit Jahrhunderten vorhersagen, dass der Retter kommen wird, der Messias kommen wird, den haben unsere Oberen und letztlich wir mit unserer eigenen Zustimmung oder Gleichgültigkeit, wir haben den gekreuzigt. Wir haben unseren Messias gekreuzigt. Also katastrophaler kann der Fehler, die Sünde nicht mehr sein. Und das haben sie erkannt. Das haben sie aber auch dann sozusagen an sich herangelassen. Das haben sie sozusagen bekannt. Sie haben jetzt gesagt, ja, okay, jetzt haben wir es verstanden, Petrus, aber wie kommen wir jetzt aus diesem Schlamassel raus? Haben wir den Messias auch gekreuzigt? Also historisch gesehen waren wir nicht dabei. So wie die Zuhörer, ja, die waren teilweise Augenzeugen vielleicht von Christi Leiden und von seiner Kreuzigung. Es war ja ein Spektakel für die Massen. Die sind ja deswegen gekreuzigt worden, die Verbrecher, extra öffentlich das Kreuz aufgestellt, damit jeder das sehen kann, wie es einem geht, wenn man gegen Rom aufsteht. Ja, das sollte ja jeder sehen können. Es war ein richtiges Massenspektakel. Das war so wie Kino umsonst. Und natürlich abschreckend, ja. Wage es ja nicht, meine Autorität in Frage zu stellen. Wage es ja nicht, eine andere Meinung zu vertreten. Der König der Juden, ja. Solche Leute, die kommen gleich auf die Seite. Ja, das sollten die Leute lernen, dass sie sowas gar nicht in ihren Gedanken reinlassen. Und jetzt wissen sie nicht, was sie machen sollen. Und da sprach Petrus zu ihnen, kehrt um. Richtungswechsel ist nötig. Wohin denn? Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, genau auf dem sein Namen, den ihr gekreuzigt habt. Warum sollt ihr euch taufen lassen und umkehren zur Vergebung eurer Sünden? Dann werdet ihr aus diesem Schlamassel rauskommen. Aber damit hört es noch nicht auf. Es wird euch nicht nur die Sünden vergeben, sondern ihr bekommt noch was geschenkt. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn das steht schon in der Schrift. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Petrus zeigt den Weg zu diesem Messias, den sie gekreuzigt haben. Und er sagt, was ihr machen müsst, eure Frage, die Antwort ist einfach, ihr müsst zu diesem Jesus gehen. Ihr müsst eure Gesinnung ändern, nicht gegen ihn sein, sondern für ihn sein, mit ihm leben, euch ihm unterstellen, denn er ist ja der König der Könige, der Herr aller Herren, er ist der Erlöser, der verheißen ist. Kehrt um von ganzem Herzen, das ist Bekehrung. Bekehrung, das Wort kommt eigentlich in der Bibel so nicht vor. Steht immer dort, kehrt um, ändert eure Gesinnung, je nachdem, wie man es übersetzt. Aber wenn du das erste Mal in deinem Leben umkehrst, wenn sozusagen der Marathon der Nachfolge beginnt, irgendwann kommst du ja aus den Startblöcken das erste Mal heraus, dann spricht man eben von Bekehrung, weil das sozusagen die erste Gesinnungsänderung, die grundlegendste Gesinnungsänderung ist. Ja. Es hat schon seine Berechtigung, dass man dieses Wort bewusst nimmt. Und zu wem spricht Petrus hier? Zu wem spricht er? Es ist euch klar, ihr habt es ja alle mitgehört, aber das müssen wir uns bewusst machen. Er spricht nicht zu ahnungslosen Heiden, irgendwo in Athen, wo Paulus später predigt. Da predigt Paulus völlig anders. Aber Petrus hat hier seine Volksgenossen vor sich. Fromme Juden, im positiven Sinn, fromme Juden. Die hatten eine Ahnung von der Heiligen Schrift. Die in Athen. Wenn du da was von Verheißung geredet hättest, von, die hätten gesagt, kenne ich nicht, keine Ahnung, von was du redest. Deswegen muss man da ganz anders predigen. Aber die wussten, aha, die Propheten haben zig, zig, zigfach uns den Retter verheißen. Deswegen spricht Petrus davon. Er spricht zu frommen Juden, die die Schrift kennen. Ja, die sogar auf diesen Messias gewartet haben. Vielleicht jeder mit ein bisschen einer anderen Vorstellung. Und jetzt ist alles daneben gegangen. Aber Petrus sagt, es gibt eine Chance, ihr könnt genau zu diesem Messias umkehren. Er vergibt euch. Zeigt eure innere Umkehr zu ihm, indem ihr euch genau auf den Namen von diesem Gekreuzigten untertauchen lasst. Im Reinigungsbad reinigen lasst. Das bedeutet Taufe. Lasst euch untertauchen. Reinigen, Reinigungsbad, darum geht's. Das ist Taufe. Deswegen gibt es auch keine Taufe mit Besprengung. Ich muss das einfach immer wieder sagen. Das sprengt völlig den Sinn dessen, was Reinigungsbad ist. Es geht hier darum, dass wir uns ganz reinwaschen lassen. Die innere, komplette Umkehr dadurch auch äußerlich, aber das ist nicht nur ein äußerlicher Akt, sondern es spiegelt ja das, was in unserem Herzen vor sich geht, ist auch ein Bekenntnis, was ich ablege. Ich bin umgekehrt zu diesem und ich lasse meine Sünden abwaschen. Ich brauche es, dass ich abgewaschen werde, dass es alles taufe. Und seinen Volksgenossen konnte er das sagen. Die wussten, was es heißt, unterzutauchen, sich reinigen zu lassen im Wasserbad mit Haut und Haaren, weil die das von der Schrift her, vom Gesetz her regelmäßig durchgeführt haben. Deswegen war es dann auch nicht so schwer, Taufbecken zu finden, in denen man ganz untergetaucht werden konnte, weil das im Judentum einfach gang und gäbe war. In manchen Häusern hatten die das privat. Es gab auch öffentliche Mikwen, sagt man heute. Wenn du in der Synagoge gehst, du wirst dich wundern, dass du genau ein Taufbecken dort findest. Wie in vielen Gemeindehäusern. Genau der gleiche Stil. Ja, logisch, die haben das schon viel länger wie wir. Wir haben das von denen. So rum ist es. Ja. Zeig deine innere Umkehr, sagt Petrus, indem du dich auf genau den Namen von diesem Gekreuzigten untertauchst, dich reinigen lässt von ihm, zeig deine Hinwendung zu ihm dadurch und dann werden dir die Sünden vergeben. Lass dich durch diesen Jesus reinwaschen von deinen Sünden. Deswegen ist auch das Reinigungsbad, die Taufe, nicht nur was Äußerliches, sondern wenn du dich auf seinen Namen hast untertauchen lassen, ist es nie mehr rücknehmbar. Du kannst dir gewiss sein, wenn du angeklagt wirst, gibt es zwei Zeugen. Das ist einmal der Heilige Geist, der dir bezeugt, dass du Kind Gottes bist und damit den Teufel schlägt. Aber es gibt auch die Taufe. Ich bin untergetaucht worden, meine Sünden sind abgewaschen, und zwar die vergangenen wie die kommenden. Ich gehöre Jesus. Das ist an mir geschehen und Jesus steht dazu, es wird nie mehr weggenommen. Das ist wie wenn du geheiratet hast. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Natürlich kann man sich irgendwann scheiden, ja? Aber dass du geheiratet hast, ist passiert. Und genau das so ist die Taufe. Sie macht deine Gewissheit, dass du gerettet bist, fester in dir. Du kannst dich darauf berufen. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sich darauf berufen kann innerlich. Ich habe ja den geheiratet, ich habe die geheiratet. Ja. Ja, es gibt Situationen im Leben, wo du das auch vielleicht manchmal brauchst als Ehepartner, dass du weißt, die Situation ist nicht so toll, wie auch immer, ja. Ja, ich habe mich ja entschieden damals. Es ist geschehen. Es macht die Sache fest. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist also dann sozusagen das Geschenk nach der Bekehrung, nach der Umkehr, nach dem Reinigungsbad, dass ich abgewaschen bin von meinen Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist das ABC christlicher Gemeinde. Den Heiligen Geist gibt es nur nach Bekehrung, nach kompletter Lebensübergabe an Jesus. Auch wenn ich herangewachsen bin in einer gläubigen Familie, ich brauche diese persönliche Entscheidung, ja, das, was ich von meinen Eltern bekommen habe, das lebe ich weiter. Herr Jesus, ich gehöre dir. Den Heiligen Geist gibt es nur unter dieser Bedingung. Umkehr zu Jesus. Denn nur dadurch sind wir gereinigt von unseren Sünden, wenn wir Jesus gehören und uns haben reinwaschen lassen, durch sein Blut letztlich, aber bezeugt in der Taufe. Dann schenkt Gott den Heiligen Geist. Johannes drückt es in seinem Evangelium mit anderen Worten aus, aber er meint genau das. Ich möchte euch das vorlesen aus Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum, ist von Jesus die Rede, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also die Menschen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, es gab also solche, die ihn auch aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gott muss uns das Recht geben, die Macht geben, die Fähigkeit geben, und das tut er dann durch seinen Geist, dass wir Kinder Gottes werden. Das können wir aus uns nicht, das können wir und das tut Gott, wenn wir unser Leben diesem Jesus komplett übergeben, anvertrauen, uns bekehren. Ich weiß nicht, ob es noch andere Worte dafür gibt. Und dann sagt Petrus weiter, diese Verheißung des Heiligen Geistes gilt euch und euren Kindern. Damit ist nicht einfach nur gemeint, euren jetzigen Kindern, sondern euren Nachkommen. Auch wenn sie sich zum Herrn irgendwann bekehren, wenn sie sich entscheiden, mit ihm zu gehen, werden sie genauso den Heiligen Geist bekommen und deren Kinder, wenn sie das wieder tun, genauso, das ist damit gemeint. Natürlich können auch unsere Kinder schon den Heiligen Geist empfangen, das will ich damit nicht bestreiten, ja. Wenn ein Kind Jesus in sein Herz aufnimmt, kann es den Heiligen Geist empfangen. Ohne Zweifel. Also wir haben das in unserer eigenen Familie auch erleben dürfen. Trotzdem muss man irgendwann als Erwachsener, wenn man die volle Verantwortung für sein Leben hat, diesen Schritt auch persönlich weitergehen. Ja? Denn Gott zwingt einen nie, sondern es bleibt deine freie Entscheidung, mit ihm zu gehen oder nicht, auch wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern, also der nächsten Generation und allen Fernen, sagt Petrus. Damit spricht er vielleicht schon wegweisend auf die Menschen außerhalb Israels, außerhalb des Judentums, außerhalb des Volkes Gottes an, die auch dazukommen dürfen zum Volk Gottes. Allen Fernen, das sind wahrscheinlich alle aus den Nationen, wo auch wir dazu zählen höchstwahrscheinlich. Ja? Also ich jedenfalls wüsste nicht, dass ich Jude bin. Ich gehöre zu den Nationen und durch Jesus Christus durfte ich zum Volk Gottes Israel geistlich dazugefügt werden. Wir sind geistlich, sind wir Israeliten. Ich sage das mit aller Vorsicht, aber das sind wir. Jeder, der zum König der Juden gehört, ist geistlich ein Israelit. Paulus nennt es so, wir sind eingepfropft, Römerbrief, Kapitel 9 bis 11. Ja? Wir sind natürlich eingepfropft in den Stammbaum Israel. Ja? Also in diesen guten, edlen Baum, sagt Paulus. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird, so viele der Herr dazu rufen wird. Gottes Geist ist es im Letzten, der Menschen zu sich ruft. Aber trotzdem ist es nicht so, wie man manchmal dann doch auch hört unter uns Christen, ja, der Herr macht schon, ne? Der Herr macht das, aber rufen lässt er uns. Das ist das Zusammenwirken. Ja. Er macht das in dem Herzen, er ruft, er nimmt dein Wort, das ist ja das Geheimnis, durch seinen Geist und ruft zur Umkehr bei dem Menschen, dem du von Jesus weitergibst. Aber es ist und bleibt ein Werk des Heiligen Geistes, das macht es auch wieder entspannend. Ich kann Zeuge für Jesus sein, aber es ist nicht meine Sache, was in dem Herzen des anderen, wie er damit umgeht. Das ist nicht meine Sache. Es ist seine Entscheidung und ich weiß, da wirkt der Herr in den Herzen. Da kann ich wiederum ganz loslassen. Aber dieses Rufen, das macht der Herr mit dir zusammen, mit mir zusammen. Der Herr ruft durch seinen Geist durch dich. Durch mich. Ein paar einfache Beispiele, wie der Herr durch uns ruft. Weißt, ich glaube, wir können leicht jemanden mal zu einer Tastenkaffee einladen, mit dem wir vielleicht sowieso Haus an Haus wohnen. Wohnung an Wohnung wohnen oder Arbeitskollegen oder Mitstudent oder wie, was auch immer. Oder ja, der eine trinkt vielleicht lieber ein Bierchen mit dem anderen als ein Kaffee, das ist ja egal. Oder gemeinsam was unternehmen, eine Wanderung miteinander machen, vielleicht jemand ein gutes Buch schenken. Man kann jemanden, wo man merkt, der hat auch Fragen, kann man sagen, wenn du willst, wir lesen einfach ein paar Kapitel in der Bibel, komm einfach rüber oder ich komme zu dir und dann machen wir das. Ja. Das kommt einfach darauf an, wie der Geist Gottes dich führt und wie du merkst, wo steht mein Bekannter, mein Freund, was hat er jetzt für Frage gerade? Da kann ich drauf eingehen. Man kann natürlich auch für jemand um Heilung beten. Da sind viele Menschen bereit und offen dazu, wenn sie wirklich ernstlich krank sind. Da sind viele bereit, dass, wenn du ihnen das anbietest, wenn du das auf dem Herzen hast, du musst es nicht machen, verstehst du? Das ist nur einfach ein Beispiel. Aber ich weiß einfach, meiner Frau liegt sowas immer auf dem Herzen, mir nicht so. Ja, ich erkläre jemand lieber die Bibel. Ich kann mich mit jemandem hinsetzen und kann ihm, wenn er eine Frage hat, ich kann ihn eine Stunde lang erklären. Natürlich ist das zu lange, ist klar. Ne? Aber ich übertreibe jetzt ein bisschen. Jeder tue es mit der Gabe, die er hat. Ja? Tue es, wie du bist, wie du gestrickt bist. Ja? Du musst auch nicht die Bibel lesen, wenn du sagst, kann ich nicht, will ich nicht. Ja? Der Herr hat dir andere Gaben gegeben, vielleicht eben mit ihm ein Bierle zu trinken und auf dem Weg ihm ein Freund und eine Freundin zu sein oder was auch immer. Ich will einfach nur sagen, der Herr ruft durch dich. Der Herr ruft, aber durch dich und mich. Dieses Zusammenwirken, das ist wichtig, dass wir das einfach im Auge behalten. Wir haben als Jünger den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen und der Herr ruft dabei in die Herzen hinein. Vielleicht jemand zu seinem Geburtstag einladen, wo Geschwister da sind, wo andere da sind, die den Herrn noch nicht kennen. Das ist oft ein guter erster Schritt, Gemeinde kennenzulernen. Wenn derjenige dann zu dir mal in einen kleinen Hauskreis eingeladen wird und da sind genau vielleicht ein, zwei Personen, die sie beim Geburtstag kennengelernt haben, dann kennen sie die schon. Da ist schon Beziehung da. Ja, und so wächst es und dann kommt jemand vielleicht irgendwann in den Gottesdienst und sieht, ach, da sind ja die wieder da, die bei der Geburtstagsfeier waren. Es gibt auch die Möglichkeit, jemandem ein prophetisches Wort zu geben. Wenn du das im Herzen hast, für jemanden gebetet hast zum Beispiel, Herr, was kann ich dem weitergeben? Kann durchaus sein, dass der Herr dir ein Wort gibt für ihn. Und das kannst du dann auch ruhig sagen. Du kannst sagen, ich denke, ich habe von Gott ein Wort für dich. Ich schreibe dir das einfach auf. Du kannst immer wieder mal draufschauen, mal durchlesen. Vers 40, und noch mit vielen anderen Worten gab Petrus Zeugnis und ermunterte sie und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der zeigt uns da, er gibt uns eine abschließende Zusammenfassung von dieser Predigt des Petrus und von der Reaktion der Leute und was Petrus ihnen dann empfiehlt. Und er sagt einfach, und noch mit vielen anderen Worten gab Petrus Zeugnis und ermunterte sie, rief sie dazu auf, forderte sie auf, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Da sehen wir, das ist eine Zusammenfassung, was uns Lukas hier gibt. Ja. Petrus hat noch viel mehr gesagt. Die anderen Apostel haben noch viel mehr gesagt. Die anderen Jünger und Jüngerinnen haben noch viel mehr gesagt. Das kann man gar nicht alles aufschreiben, ist ja logisch. Also wir haben hier eine Zusammenfassung von dem, was gepredigt worden ist. Aber das, was hier steht, das sind die entscheidenden Punkte. Das ist sozusagen das Konzentrat. was zur Rettung führt. Das zeigt aber auch, es gibt Raum für deine Worte, wie du bist, wie du sprichst. Ja, du musst nicht irgendjemand nachmachen, sondern sei du Zeuge, Zeugin für Jesus, wie du bist. Mit deiner Art, mit deinen Begabungen. Lasst euch retten. Das zeigt nochmal, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Petrus weiß, dass der einzelne Mensch eine Freiheit hat von Gott, aber auch eine Verantwortung. Lass dich retten. Du kannst jetzt entscheiden. Es liegt jetzt in deiner Hand, dich zu Jesus hinzuwenden und dein Leben ihm zu unterstellen. Und lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also ich würde heute sagen, politisch völlig unkorrekt. Wen hat er nochmal vor sich? Leute aus dem Volk Gottes. Gläubige Juden, die auf den Messias gewartet haben, die die Propheten kennen, die wahrscheinlich jeden Schabbat in der Synagoge sind. Kinder Abrahams, beschnitten, erwählt. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, sagt Petrus. Petrus sagt damit, in all dem, was ihr getan habt, habt ihr den Messias völlig verkannt. All das, was ihr tut, wird euch nichts nützen. Es wird euch nicht retten. Ihr habt genau das Gegenteil gemacht in eurer Frömmigkeit, was Gott wollte. Ihr habt den Messias nicht erkannt, noch viel mehr, ihr habt ihn verkannt. Ihr habt ihn auf die Seite gestellt. Religion, Glaube ist was anderes als Religion. Dankeschön. Super. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, ließen sich untertauchen, gingen ins Reinigungsbad und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, die haben das getan, was Petrus ihnen den Weg gezeigt hat. Aber das sagt auch, es gab dort auch welche, von denen wird nicht weiter erzählt, nur das können wir daraus ganz eindeutig schließen. Es gab auch Zuhörer, die den Weg nicht eingeschlagen sind. Diejenigen, die sein Wort annahmen, sagt Petrus, die haben das gemacht. Aber es gab auch andere, die haben gesagt, lächerlich. Ja, die sind doch betrunken. Ja. Es wird immer so sein, liebe Geschwister, es wird immer Menschen geben, die sich retten lassen und es wird immer Menschen geben, die auf das, was wir verkündigen, in irgendeiner Form mit Missachtung reagieren. Aber wir sehen hier wiederum dieses Zusammenwirken von Gott und von uns Menschen. Diejenigen, die sein Wort bereitwillig annahmen. Petrus hat menschlich verkündigt, aber Gott hat das Wort genommen und dadurch in den Herzen Bekehrung gewirkt, bei denen, die das wollen. Auch da ist wieder das menschliche Wirken und Gottes Wirken zusammen. Wenn Gott wirkt, nimmt er dich immer und auch den anderen Menschen zu 100% in die Gnade mit hinein. Manche verstehen Gnade in einer falschen Weise. Gnade bedeutet nicht, Gott macht es irgendwie an dir und du kriegst es gar nicht mit. Du bist passiv, du bist plötzlich bekehrt, du bist plötzlich ein Christ, du weißt nicht wie und warum. Ja? So wirkt Gott nicht, das zeigt uns die Schrift, von Anfang bis Ende. Sondern Gott nimmt dich ganz mit hinein. Das bedeutet, er macht dich überhaupt fähig und willig, mit ihm mitzugehen. Aber in diesem Weg lässt er dir und gibt er dir die volle Freiheit, dass du auch Ja und Nein sagen kannst. Es ist Gnade, Ja sagen zu dürfen, aber es ist auch Gnade, Nein sagen zu dürfen. Denn Gott, da geht es um Liebe und um Liebesbeziehung und nie um Zwang. Ja, dann passt es ganz genau. Nächster Abschnitt folgt, glaube ich, in 2 Wochen, wenn ich mich nicht täusche.